Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit.
Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
Hallo Veit.
Heute sprechen wir über Kevin Cheng, Geisterdämmerung. Das ist ein Entdeckungsroman, ein großer Familienroman, ein Roman zwischen Berlin und Taiwan, ein Roman über ein Verbrechen, sodass es fast ein Thriller ist und vor allem auch über die vielfältigen Hintergründe dieses Verbrechens.
Genau, Hauptfigur des Romans ist Tian Hong und von dem erfahren wir gleich im ersten Kapitel, dass er seinen schwulen Freund umgebracht hat. Dieser Freund wird aber nur mit dem Initial seines Vornamens genannt, nämlich T. Tian Hong kommt aus Taiwan und hat mit T in Berlin zusammengelebt. Die beiden waren sogar verheiratet, das war also sein Ehemann. Aber über die Hintergründe dieser Tat erfahren wir jetzt zunächst nichts.
Ja, dafür erfahren wir, dass Tian Hong aus einer sehr großen Familie stammt, die allesamt noch in Taiwan leben, sofern sie noch leben. Und wir erfahren sehr viele Hintergründe dieser Eltern, der Großeltern, Freunde und Geschwister von Tian Hong. Und deswegen ist es wirklich so ein ganz komplexer und wahnsinnig interessanter Familienroman.
Genau, jetzt fangen wir schon mal an mit der ersten Herausforderung, nämlich die Namen sind sehr schwer und ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Es gibt 5 Schwestern, die heißen Suji, Shumei, Shuli und Zhaomei. Die wird Melonenmai genannt und die 5. ist Zhuqing. Und einen größeren Bruder, der heißt Tianji. Die Mutter wird Zikadina genannt, heißt eigentlich Lin Achan. Die hat eben zunächst diesen 5 Töchtern das Leben geschenkt und dann wurde erst endlich ein Sohn geboren. Erst, sage ich deshalb, weil die ganze Familie schon die ganze Zeit darauf gespechtet hat, wann kommt endlich mal ein Sohn, weil Töchter zählen in dieser Gesellschaft eigentlich nicht, das sind nutzlos. Die Frau ist eigentlich so lange eine Gebärmaschine, bis sie endlich einem Sohn das Leben schenkt.
Und die Geschichten um diese 7 Geschwister sind echt bunt, sie sind sehr spannend und sind teilweise eigene Einheiten, die natürlich dann letztlich miteinander verflochten sind, aber sie packen einen jeweils. Ja. Suji zum Beispiel, die hat Angst vor Fenstern, sie wohnt zurückgezogen in ihrem Zimmer, das sie überhaupt nicht mehr verlässt. Die Jalousien sind heruntergelassen, die Vorhänge vorgezogen, sie hat Zeitungen gesammelt, also sie wäscht sich auch nur unregelmäßig. Der ganze Müll, den sie produziert, der stapelt sich da auch und es schimmelt da so vor sich hin. Dabei ist sie die Frau des Keksmoduls, so wird er genannt. Ihr Ehemann hat eine große Firma, der Mann ist wahnsinnig erfolgreich und reich geworden, indem er Kekse produziert und verkauft, auch nach Festlandchina, die im Übrigen vollkommen eklig wohl schmecken. Niemand mag diese Kekse, aber alle kaufen sie. Und eigentlich, und das ist Teil ihres Unglücks, das erfahren wir nach und nach, hätte ihr Mann ihre Schwester heiraten sollen, aber sie, Suji, hat sie ausgestochen und ist aber daran letztlich auch unglücklich geworden.
Genau, dann gibt es die älteste Schwester, das ist die Shumei. Das scheint mir erstmal so die vernünftigste zu sein. Die ist sehr geschickt mit den Fingern, die ist ein bisschen altmodisch, die näht Kleidungsstücke. Ihr Mann ist spielsüchtig, mit dem ist sie verheiratet. Und von dem werden wir später noch Unerhörtes erfahren.
Ganz lustig ist trotzdem heftig die Geschichte von Shuli. Die wohnt in Taipei, arbeitet im Einwohnermeldeamt, kann sich meistens nicht an das Gesicht ihres Mannes erinnern, der ist ja völlig blass, das ist also eigentlich schon super grotesk. Und sie ist gerade in Social Media gerade ganz groß rausgekommen, nämlich in einem Shitstorm. Sie hat versucht, einem Klienten da im Einwohnermeldeamt, der hatte ein paar Hunde dabei und ist Blindenhundzüchter, Trainer, und er hat gesagt, er soll das doch bitte, diese Hunde mal ein bisschen von dem Kind, dass er da gerade in der Warteschlange furchtbar erschreckt, ob er da nicht ein bisschen mit den Hunden, der hat das gefilmt, natürlich völlig verzerrt dargestellt und jetzt ist sie die Hundediskriminierung und sie diskriminiert blinden Hunde und wirklich wird also da runtergemacht und alle regen sich auf, bis es sogar im Fernsehen kommt, was diese elende Frau da verzapft hat.
Dann die Zhuqing, das ist auch eine Schwester, die wohnt auch in Taipei. Die ist mit einem ganz berühmten Journalisten verheiratet, ständig im Fernsehen, ganz, ganz wichtig. Aber außen hui, innen pfui, der schlägt eigentlich die Zhuqing die ganze Zeit. Der ist ein Despot, der verbietet ihr nach den Traditionen zu leben. Die hat es wirklich nicht gut getroffen.
Ja, dann gibt es Zhuqing. Und da sehen wir auch unglaublich auch interessanten Vorgang, sie wird immer nur Melonenmehl gehalten, denn sie ist wirklich sehr attraktiv und hat eben extrem große Brüste, weshalb schon in der Schule mal die Bluse so gespannt hat, dass die Knöpfe gerissen sind und sie mit barer Brust da saß. Deswegen haben sie alle als Melonenmehl mit den großen Brüsten verspottet. Aber alle nehmen diesen Namen an. Das ist also offenbar nicht so eine Spitznamenkultur, sondern eine Ersatznamenkultur, die wir an ganz vielen Stellen da sehen. Selbst die Mutter redet nur noch von der Melonen-May. Und die hätte nämlich eigentlich den Keksmodul heiraten sollen und ist zwar sehr attraktiv, aber sexuell konnte sie das nicht bringen, was dem Mogul wollte, und ihre Schwester Suji hat sie schnöde ausgestochen, und das hat letztlich auch dazu geführt, dass Melonen-May Selbstmord begangen hat.
Ja, und dann gibt es ja noch den großen Bruder, der ja endlich sozusagen auf einmal gekommen ist, der Tianji. Der ist der Hoffnungsträger dieser Familie in jeder Hinsicht gewesen, nicht nur wegen seiner männlichen Geschlecht, sondern er war dann auch Ortsvorsteher dieses kleinen Dorfes, aber er hat sich mit dubiosen Geschäftsleuten eingelassen, und durch diese dubiosen Geschäfte ist er letztlich im Gefängnis gelandet, und so ist der große Bruder im Gefängnis.
So, und in dieses Setting kommt Yang Hong aus Berlin zurück in seinen Heimatort. Yang Hong hat seinen Freund umgebracht, er hat dafür im Gefängnis gesessen in Berlin, er ist entlassen worden und kehrt jetzt in seine Heimat zurück. Er kann nicht anders, er weiß nicht wohin, obwohl diese Heimat vollkommen homophob ist, die hat ihm als schwuler junger Mann das Leben zur Hölle gemacht, und wir erfahren noch mehr über schwule Menschen dort, die da gelebt haben, ein schwules Buchhändlerpaar hat. Es gingen aber noch viele andere, gerade aus dem Umfeld der Familie von Tian Hong. Und das ist im Grunde auch eine wahnsinnig packende Geschichte, wie man hier mit Schwulen umgeht, wie man das immer verborgen hat, wie die Gesellschaft sehr brutal damit umgeht. Und trotzdem kehrt Tian Hong in diese Situation zurück.
Ja, und da sind ja irgendwie mehr Menschen schwul, als man denkt. Es gab ja auch einen ersten Freund von Tian Hong, oder mit dem er das erste Mal auch Sex hatte, und der wurde so doppelt ausgestoßen. Einmal, weil er ein bisschen intellektuell war und intelligent und sich viel mit Büchern beschäftigt hat, und dann war es auch noch ein Schwuler, und der hat dann eigentlich nur noch als Perversling gezählt. Naja, der Tian Hong hat ja seinen Freund, den T, umgebracht, und das ist auch so skandalös, denn er erzählt immer von seinem Freund und von der Beziehung, und das ist so zärtlich und so schön, und man denkt sich, mein Gott, was ist denn da los? Und er hat ihn aber irgendwie gerade sozusagen, kommt aus dem Gefängnis wegen einem Mord an diesem tollen Mann. Warum er ihn umgebracht hat, das wollen wir jetzt hier gar nicht sagen, aber auch diese Geschichte ist völlig unerwartet und total unerhört, wie ganz viele Geschichten in diesem wirklich großen, bunten und auch auf der einen Seite auch sehr unterhaltsamen Roman.
Ja, dabei ist die Struktur extrem komplex. Es werden, wie du schon angedeutet hast, dauernd Fährten ausgelegt, die sind dann, manchmal verlieren sich diese Fährten, manchmal führen sie in die Irre. Du kriegst sie manchmal ganz klar rational von Menschen erzählt, mitunter von Geistern, aber auf einmal ist die Geisterwelt viel näher an der Wirklichkeit wie die scheinbar reale menschliche Welt. Es ergibt sich ein Gesamtbild dieser Familie, dieses Ortes, es ist nicht chronologisch, und jetzt denkt man, oje, wie behält man da den Faden? Und nichts leichter als das. Man verliert in die wirklich große Erzählkunst, dass man sich auf einmal selbst ja fast wie ein Teil dieser menschlichen, symbiotischen Geisterwelt fühlt.
Ja, und das muss man wirklich betonen, weil wir haben jetzt so viel erzählt und so viele Geschichten, und da hätte man jetzt Sorge, oh Gott, das ist ein Roman, der ist so komplex und anstrengend. Überhaupt nicht. Also man wird gut an die Hand genommen durch den Autor, man wird da durchgeführt, man ist interessiert. Es ist überhaupt nichts, wo man den Überblick verliert. Ich fand es ein großes Lesevergnügen und eben auch ein großes Denkvergnügen, weil man immer wieder denkt, ah, wie geht es denn an dieser Stelle weiter? Und es ist unglaublich schön, wenn sich das dann so langsam auflöst. Man kriegt diese Geschichten eben peu à peu erzählt, und man erfährt ganz viel über Schwulsein in Taiwan und wie Schwule letztendlich gezwungen sind, dort zu leben. Es ist in einer großen Hinsicht also wirklich ein großer Roman.
Ja, und es ist auch ein großes Geisterbuch. Man erfährt nämlich wirklich, was es mit diesen Geistern in dieser Kultur auf hat. Das sind nicht einfach nur Gespenster, das ist wirklich ein Teil der Realität und echt interessant zu erfahren und zu erlesen. Kevin Chen, Geisterdämmerung. Aus dem Chinesischen von Monika Li, auf Deutsch bei Mattes und Seitz in Berlin erschienen. Es hat 383 Seiten und ist gebunden.